Welche Ausstellungen prägten das Jahr 2025 und worauf können wir uns im kommenden Jahr freuen? Außerdem KI-Ära. Das ist das Wort des Jahres. Künstliche Intelligenz durchdringt unseren Alltag und auch die Kunst wie kaum eine andere technologische Entwicklung der vergangenen Jahre. Noch ist nicht klar, wohin das eigentlich alles genau führt, aber so viel kann man bereits sagen, es ist und bleibt sehr spannend. Mit der Rolle von KI, aber auch den Auswirkungen der Digitalisierung im Allgemeinen. Allgemein beschäftigt sich Annika von Taube. Für das Monopol-Magazin schreibt sie die Kolumne Click and Collect. Sie ist im zweiten Teil dieser Folge hier bei uns von Kunst und Leben zu Gast. In dieser letzten Folge im Jahr 2025, da versuchen wir aus diesem großen Kosmos der Kunst die Highlights herauszupicken und für euch nochmal zu besprechen. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich freue mich sehr. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Über ihre Lieblingsausstellungen in diesem Jahr und was im kommenden Jahr 2026 in der Kunstwelt spannend wird, darüber spreche ich jetzt mit Silke Hohmann, Sebastian Frenzel und Elke Buhr vom Monopol Magazin. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
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 Ich war vor kurzem in Wien und habe mir dort Motherscape angeschaut von Leiko Ikemura. Das ist in der Albertina gerade eine Ausstellung, die von ihr läuft. Das war wirklich wie so eine richtig wohlige Umarmung nach einer wirklich stressigen Reise, wo ich auch noch gestrandet bin in Prag und da noch übernachten musste bei einer Freundin. Glücklicherweise habe ich dort eine Bekannte. Aber es hat mich auf jeden Fall wieder so auf den Boden zurückgeholt. Das war so mein Highlight in diesem Jahr. Was waren eure Lieblingsausstellungen in diesem Jahr 2025? Was wirkt bis heute nach?
Ja, das ist lustig, weil ich hätte diese Ausstellung jetzt auch genannt, weil ich fand die auch ganz toll. Also ich war da bei der Eröffnung und finde das so schön, wie bei Leiko Ikemura jetzt so dieses Gesamtwerk einfach so zusammenkommt. Also wie sich das zu einer, also Motherscapes heißt die Ausstellung, es geht um ganz viel um Weiblichkeit und um die Verschmelzung von Figur und Landschaft, um Animismus und auch um so eine, ja, also gleichzeitig tröstlich und aber auch so ein bisschen gefährlich. Und also ich fand es auch eine ganz fantastische Ausstellung. Also das ist halt immer, letztlich glaube ich, dass so größere Einzelausstellungen, die halt so verschiedene Sinne ansprechen, die haben mir in diesem Jahr besonders gefallen. Also neben Leiko Ikemura in Wien war das zum Beispiel noch House of Music von Peter Doig in der Serpentine Gallery, wo man die ganze Zeit noch Musik gehört hat. Also du hast einfach fantastische Malerei und dann wirst du musikalisch in so einen afrokaribischen Kontext entführt und der hatte da so tolle alte Soundsystems und dann mit Vinylplatten und so und alten Tapes und da wurde dann teilweise auch aufgelegt und sich getroffen und so. Das war eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, oder? Da waren wir sogar zusammen, ne Silke?
Genau, und ich fand auch, dass in diesem ganzen Kunstjahr irgendwie Musik eine große unterschwellige Rolle gespielt hat. Also über Gerhard Richter haben wir ja in den vergangenen Folgen schon viel gesprochen. Deshalb würde ich jetzt Mark Leckey nennen. Das ist ein britischer Künstler, von dem ich das Glück hatte, zwei Ausstellungen in einem Jahr zu sehen. Einmal in Paris und einmal in Berlin. Der fasziniert mich schon ganz lange. Ich konnte aber nie so ganz genau sagen, warum eigentlich. Und in Paris hatte ich Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, ein Interview mit ihm zu führen. Und da habe ich dann verstanden, dass es ganz viel Kunst gibt, die ich gut finde und schon immer gut fand. Und zwar nicht nur seine, die mit so einem jugendlichen Energieüberschuss zu tun hat und die von so einem körperlichen Einsatz, von einem körperlichen Bedürfnis, sich zu engagieren irgendwie kommt. Also eine physische Auseinandersetzung mit Straße, mit Stadt, mit öffentlichem Raum, mit dem, was so um einen herum ist. Das steht ganz oft ungerechterweise unter so einem Generalverdacht des Vandalismus, aber es ist eben ganz oft der Anfang von ganz toller Kunst und viele renommierte Namen haben genau so angefangen, auf Dächern, auf Parkhäusern, auf dem Asphalt, auf öffentlichen Plätzen und das konnte ich dann mit Mark Leckey in Berlin in der Julia Stoschek Foundation, wo er seine zweite Ausstellung hatte, auch nochmal ohne Aufnahmegerät besprechen und beide Ausstellungen von ihm waren wirklich ganz besonders toll.
Sebastian, möchtest du auch noch was sagen dazu?
Ich war im virtuellen Raum, das war auch toll, bei Jordan Wolfson in der Fondation Bayerler. Das war echt abgefahren, technisch und finanziell vermutlich eine der aufwendigsten Ausstellungen des Jahres. Da ging man rein, kam dann in so einen Bodyscan wie am Flughafen, der ganze Körper, Kopf, alles wurde so genau abgescannt. Dann hat das ein bisschen gedauert, während der Rechner quasi ein Bild von deinem Körper erstellt hat. Und dann bekam man einen Datenhelm und so Datenhandschuhe übergestülpt. Und zwar war man in der Ausstellung immer mit einem Partner. Der Partner war auch parallel gescannt worden. Und als man dann diese Datenbrille aufsetzte, sah man vor sich den eigenen Körper, der aber bewegt wurde und quasi belebt wurde durch diesen realen Partner, in den man da reingegangen war. Also es gab so einen Körpertausch und das war total irre und abgefahren. Zum einen, weil man den eigenen Körper verloren hat und den da so irgendwie vor sich sah und der hat sich bewegt wie jemand anders. Zum anderen aber auch, weil ja das Ich oder das Bewusstsein irgendwie noch da war, nur irgendwie ortlos in so einem aseptischen virtuellen Raum rumschwirrte und man irgendwie so dachte, dieser Körper, über den man immer so schimpft und meckert und seine Wehwehchen hat, irgendwie ist es doch ganz schön, dass man so einen eigenen Körper hat und so Kopf und Körper, Geist und Seele, das gehört doch alles irgendwie auch zusammen. Das merkte man aber quasi in dieser super dystopischen Szenerie. Und man war wirklich froh, als das nach einer halben Stunde geendet hat und freute sich über die Schönheit der Realität, um mal ein bisschen kitschig zu enden. Das ist ja super aktuell. Also wie gehen wir mit Technologie um, mit den ganzen Virtual Reality, KI-Entwicklungen? Und das war wirklich eine Ausstellung auf der Höhe der Zeit.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Heute am 5.12., wo wir aufnehmen, ist das Wort KI-Ära zum Wort des Jahres gekürt worden. Fand ich irgendwie auch interessant. Wenn ich jetzt euch so zuhöre, da höre ich ganz unterschiedliche Kunst raus. Gibt es denn überhaupt sowas wie einen Trend in diesem Jahr oder kann man das gar nicht so sagen?
Wenn, dann gibt es ja immer viele verschiedene Trends, unterschiedliche Trends. Also ein Trend, über den wir bei uns in der Redaktion manchmal gesprochen haben, klingt so ein bisschen abseitig, aber hängt auch mit einer meiner Lieblingsausstellungen zusammen, nämlich Kunst für Kinder im Haus der Kunst. Und zwar, das war eine historische Ausstellung, die Kunst für Kinder aus verschiedenen Jahrzehnten zusammengetragen hat, wo man teilweise auch mitspielen durfte und teilweise nicht. Und ich fand das so toll. Also ich war ohne Kinder da, aber ich fand, das waren viele Familien da und es waren Erwachsene, Kinder und so weiter. Und das hat mir halt gezeigt, apropos digitaler Raum, wie schön das ist, wenn man sich im physischen Raum des Museums begegnet. Und das eigentlich fast so schön wie die Kunst anzugucken ist es, die Leute anzugucken, die mit der Kunst interagieren. Und ich glaube, je mehr, also je wichtiger diese ganze KI-Nummer und der ganze digitale Raum wird und so weiter, desto mehr versteht man, dass das Museum eben auch ein Ort ist, wo wir andere Körper begegnen und wo eben diese Kunstwahrnehmung was Kollektives ist. Und außerdem Kunst für Kinder. Sebastian, dein Thema, oder?
Ja, irgendwie schon. Es gab auch eine Ausstellung in Hannover im Kunstverein, die Kunst für Kinder, das klingt dann immer so, da denkt man halt immer gleich an so Rutsche und Bälleparadies bei IKEA, aber darum geht es eigentlich nicht. Also dieser Spielbegriff, der ja auch bis in die Spieltheorie hineinwirkt, der ist ja wahnsinnig weit gefächert und super interessant, weil er halt mit der Kreativität, also mit dem Künstlerdasein auch so viel Überschneidungen hat. Und ja, es gibt dieses alte, berühmte Bonmot von Picasso, ich habe mein Leben lang gebraucht, um wieder wie ein Kind malen zu können. Da ist ja aber doch irgendwie was dran. Also die Welt wieder so offen und strange und wild und unvoreingenommen betrachten zu können wie ein Kind, das ist halt irgendwie eine Qualität, die wir gerade im Zeitalter der Filterblasen und Voreingenommenheit total gut brauchen können. Und es ist halt auch ein Safe Space, also in diesem kindlichen Bereich sich aufzuhalten, das nimmt halt auch so ein bisschen von dieser Ernsthaftigkeit und von dem Druck der Realität, der so auf einem lastet, weg. Also es gab eine Reihe von Ausstellungen zu diesem Thema und es wird auch noch weitergehen. Und es gibt natürlich auch immer mehr Programme von den Museen, wo Familien und Kinder angesprochen werden und wo es Gott sei Dank darüber hinausgeht, dass man da irgendwie so ein Bild nachmalen muss oder, keine Ahnung, Kinder nach ihrer Interpretation von irgendeinem Gemälde gefragt werden. Also ja, das ist eine super Entwicklung.
Das Tolle ist ja auch, dass eigentlich Kinder und Künstler eine ziemlich ähnliche Herangehensweise haben. Und wenn man das mal verstanden hat, macht es einfach auch so einen Spaß, sich Sachen anzugucken und zu sagen, wieso ist das so rum? Was passiert, wenn ich das umdrehe? Und wer sagt das überhaupt? Das machen ja Kinder und das machen Künstler letzten Endes auch bis ans Ende ihrer Tage.
Wir haben jetzt über das vergangene Jahr gesprochen. Ich würde jetzt gerne auch ins kommende Jahr schauen. Ich weiß, Silke, dass du da dich schon sehr lange und sehr intensiv mit den kommenden Ausstellungen beschäftigst. Nimm uns mal mit in deine Recherche. Was steht da so an im kommenden Jahr?
Also zunächst mal, es gibt ja immer die Jahre ohne Venedig-Biennale und die Jahre mit Venedig-Biennale. Und 2026 ist wieder ein Jahr mit Venedig-Biennale. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht.
Auf
zugleich,
jeden Fall.
Genau. Und immer wenn in Venedig Biennale Zeit ist, dann heißt es, dass in Venedig auch ganz viele Sachen drumherum passieren, die total interessant, qualitätvoll und oft sehr überraschend sind. Man kann da immer sehr, sehr viel entdecken. Ja, und das lohnt sich natürlich immer total, da entweder selber hinzufahren oder zumindest zu verfolgen, was da eigentlich so passiert. Aber es gibt auch ganz viele tolle, große Einzelausstellungen von wichtigen Künstlerpersönlichkeiten, wie zum Beispiel, also das MoMA, um mal so ganz oben anzufangen, macht eine große Marcel Duchamp-Ausstellung. Ich finde, das ist schon mal ein ziemliches Highlight.
Wo sollte man noch hinfahren?
Gut, ich fahre natürlich auch nach Venedig, aber ich fahre ins Ruhrgebiet, wo ich auch herkomme, heim zu Mutti. Weil da ist die Manifesta. Also die Manifesta ist ja die europäische Wanderbiennale und die wird nächstes Jahr im Juni im Ruhrgebiet eröffnet, in unterschiedlichen Städten des Ruhrgebiets, verteilt sich dort, hat ein ganz interessantes Konzept, geht in leerstehende Kirchenbauten rein. Und die Idee ist eigentlich, dort den Communities wieder ein Zentrum zu geben. Also es geht auch so wieder, wie so oft bei der Manifesta, so auch um Stadtentwicklung und so weiter. Und das werde ich mir natürlich anschauen.
Und Sebastian, du?
Du, ich mache mich ganz frei von diesem Erwartungsdruck und lebe im Moment. Ich habe mich noch nicht informiert. Ich verlasse mich da total auf die Kompetenz von Silke, die für unsere Januarausgabe ja diese große Vorschau gemacht hat. Und die werde ich dann einfach mir kaufen am Kiosk und lesen über die Weihnachtstage, Flüge und Hotels buchen und dann schaue ich mal, wo es hingeht.
Manchmal ist es ja auch ganz schön, sich so ein bisschen treiben zu lassen. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Eintauchen und natürlich wieder Entdecken im kommenden Jahr. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe gesprochen mit Silke Hohmann, Sebastian Frenzel und Elke Buhr vom Monopolmagazin. Danke euch.
Tschüss.
Sehr gerne.
Tschüss.
Im zweiten Teil dieser Folge, da spreche ich mit Annika von Taube. Sie ist Publizistin, Strategin und Cultural Producer mit Fokus auf Kunst und Technologie. Für Monopol schreibt sie die Kolumne Click and Collect über die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Kunstmarkt. Und mit ihr spreche ich darüber, ja, wie es in diesem Jahr aussieht und welche Trends vielleicht auch im kommenden Jahr auf uns warten. Der NFT-Boom, der den Handel mit digitaler Kunst auf den Kopf gestellt hat. Die Rolle von künstlicher Intelligenz, zum Beispiel bei der Begutachtung von Werken oder Trends wie Digital Poetry. In ihrer Monopol-Kolumne Click and Collect beschäftigt sich Annika von Taube mit digitaler Kunst und den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Kunstmarkt. Hallo Annika von Taube, herzlich willkommen hier bei Kunst und Leben.
Vielen Dank für die Einladung.
Digitalisierung und Kunstmarkt, das ist weit mehr als nur ein Online-Shop, in dem Click and Collect schon zum Standard geworden ist. Was genau fasziniert dich an diesem Thema?
Also zunächst muss ich sagen, dass mich der Kunstmarkt ganz grundsätzlich fasziniert, weil der für mich sehr viel mehr ist als einfach nur ein Umschlagplatz für Kunst, wo Transaktionen möglichst großer Höhe getätigt werden zu Rekordsummen, die dann irgendwie die Story dieses Marktes bilden. Der Kunstmarkt ist für mich eigentlich eine Vermittlungsinstanz und ich finde, wir sollten ihn auch als solche sehen und als so ganz organischen Bestandteil einer Vermittlungsreise, ja, wo der Verkauf nicht am Ende steht dieser Reise, sondern eben ein integraler Bestandteil des gesamten Prozesses ist. Und deswegen interessiert mich der Kunstmarkt. Und wenn wir uns jetzt die Digitalisierung anschauen, da interessiere ich mich jetzt nicht so sehr für irgendwelche digitalen Tools oder wie analoge Inhalte digitalisiert werden oder wie Galerien ihre Arbeitsprozesse digitalisieren oder so, sondern mich interessiert das Wesen der Digitalisierung und die Auswirkungen dieses Wesens auf den Kunstmarkt. Was ist dieses Wesen? Das ist flexibel, das ist offen, das ist wandelbar statt statisch, das ist netzwerkgetrieben. Es geht immer darum, neue Netzwerke zu bilden, anstatt irgendwie einen homogen in sich geschlossenen Bereich zu pflegen. Es geht darum, neue Zusammenhänge zu bilden, indem man Inhalte neu zusammenstellt, neu kontextualisiert, statt alles zu wiederholen. Und wenn wir uns anschauen, wo dieses Wesen zum Tragen kommt und wo die Auswirkungen dieses Wesens verhandelt werden, dann ist das eben in jenem Bereich der Kunst, wo man bereits digital ist, nämlich in der digitalen Kunst. Mich interessiert also der Zusammenhang zwischen digitaler Kunst und Kunstmarkt. Welche Impulse setzt digitale Kunst in Richtung Wandlung, Öffnung, Veränderung des Kunstmarkts als Ganzes?
Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann ist das ein komplett anderes Verständnis von Kunst und Kunstmarkt und auch der Distribution als einer bloßen Wertanlage, sondern eben dieser Vernetzung und auch der Teilhabe im Endeffekt auch, oder?
Absolut. Und das ist etwas, was dem Wesen von digitaler Kunst zugrunde liegt und was auch so ein Fund ist, mit dem digitale Kunst wuchern kann. Sie ist nämlich in ihrem Wesen partizipativ. Sie ist auf Teilhabe angelegt. Es gibt ja ganz viel digitale Kunst. Das sind natürlich auch die technologischen Mittel, die das ermöglichen. Da kannst du auf irgendwelche Knöpfe drücken. Da kannst du irgendwie, da reagiert ein Screen auf deine Bewegung und bildet dich ab oder so. Ja, ich schreibe mich ja in der Betrachtung von digitaler Kunst manchmal selber in das Kunstwerk mit ein. Und deswegen habe ich natürlich dann auch ein ganz anderes Verständnis von Zugehörigkeit und Besitz dieser Kunst, als wenn ich einfach nur irgendwie eine Leinwand kaufe, finde ich auch wunderschön übrigens, ja, und da entsteht natürlich auch eine Beziehung, aber das ist total recht. Also Teilhabe ist ein total wichtiges Stichwort.
Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz grundsätzlich gefragt. Für mich war digitale Kunst ganz lange etwas, was man nicht haptisch begreifen kann, was man nicht anfassen kann, weil es irgendwie in einer anderen Sphäre sich befindet als in einem ja greifbaren Raum. Du hast mit der Kuratorin Diane Dubray gesprochen. Sie hingegen sagt, digitale Kunst sei eine körperliche Erfahrung. Was genau meint dann eigentlich digitale Kunst?
Ja, ganz interessanter Punkt. Also erstmal muss ich sagen, dass Kunst ganz grundsätzlich eine körperliche Erfahrung ist. Du stehst vor einem Kunstwerk, das du vielleicht erstmal als statisch begreifst, aber es passiert bei der Betrachtung was in dir. Ja, du hast Emotionen, du liebst es, du hasst es, du verstehst es nicht, deine Pupillen weiten sich, dein Herzschlag ändert sich, die Farben auf der Leinwand fangen an zu vibrieren. Also Kunst ist ganz grundsätzlich immer ein total lebendiges, bewegliches Objekt, auch wenn es als statisch klassifiziert ist. Bei digitaler Kunst ist das ganz genauso. Wir haben einfach nur eben dieses Missverständnis, weil die Kunst selber nicht körperlich ist, kann sie auch auf uns nicht körperlich wirken. Das ist aber nicht so. Und dazu kommt, dass digitale Kunst sich sehr wohl auch in körperlicher, physischer Form ausformen kann. Das ist tatsächlich auch ein Trend seit einiger Zeit. Der wird sich auch noch weiter vorziehen. Digitale Kunst kann sehr wohl schon in Objektform sich auch darstellen. Es geht dann auch ganz oft darum, eben das Wesen der Digitalität irgendwie zu erforschen. Und da ist den Kunstschaffenden jedes Mittel recht. Digitale Kunst kann auch irgendwie sich in eine Leinwand ergießen oder eine räumliche Installation. Räumlich, gutes Stichwort. Digitale Kunst ist eben, wir haben schon von diesem partizipativen Faktor gesprochen, digitale Kunst setzt auch sehr oft auf räumliche Environments, ja. Das fing damit an, dass Leute immer geglaubt haben, ja, das ist einfach nur ein JPEG, was auf dem Screen gezeigt wird, voll langweilig. Und dann haben die Kunstschaffenden angefangen, darüber nachzudenken, na, wie kann ich denn das irgendwie erweitern, was auf diesem Screen passiert? Wie kann ich denn ein Environment rumbauen, dass es irgendwie reflektiert, was dieses Screen-Image sagt? Und daraus sind mittlerweile total interessante Raumverständnisse entstanden. Ein Beispiel, es gibt eine aktuelle Ausstellung in der Serpentine Gallery in London. Da hat die Künstlerin Danielle Brathwaite-Shirley ein Gaming-Szenario installiert, durch das ich mich als Betrachterin bewege und wo ich dann eben auch, ja, also Interaktionsangebot bekomme, wo ich tatsächlich spielen kann auf Screens. Und das mache ich nicht nur alleine übrigens, auch ein wichtiger Punkt, das mache ich kollektiv mit anderen Leuten zusammen. Das nennt sich dann eine Multiplayer-Experience. Multiplayer ist ein Begriff, kennt man auf dem, also Gamer kennen diesen Begriff. Jetzt sollten wir uns den auch in der Kunst merken, weil solche Szenarien nämlich sehr, sehr viel mehr auftauchen werden. Das Interessante daran ist, dass ja wir so in der traditionellen Ausstellungspraxis haben wir diese Idee von Kunsterfahrung als solitäre Erfahrung. Ich stehe alleine vor dem Werk. Ich nehme vielleicht eine Begleitung mit ins Museum, aber dann stehe ich allein vor der Kunst und vielleicht unterhalte ich mich flüsternd mal kurz mit meiner Begleitung, aber eigentlich bin ich alleine mit der Kunst. Digitale Kunst macht den Vorschlag, Kunsterfahrung zu einer kollektiven Erfahrung zu machen und mal zu schauen, was eigentlich passiert, wenn ich, während ich vor der Kunst stehe, in der Kunst bin, mit anderen auch noch darüber interagiere. Und das erhöht natürlich auch dieses Gefühl von Körperlichkeit, weil ich ja meinen einen Körper, mich selbst, meine Sprache, alles wird ja aktiviert, wenn ich mit anderen zusammen bin. Und auch das trägt dazu bei, dass digitale Kunst als sehr körperlich erfahren wird.
Du hast gerade schon über die Serpentine Gallery in London gesprochen. Was waren denn so in diesem Jahr die Highlights und vielleicht auch die Lowlights?
Ja, also Highlights gibt es ganz viele. Also mein persönliches Highlight war eine, um nur eines zu nennen, eine Ausstellung, die sehr gut illustriert, was gerade in der digitalen Kunst passiert an Kontextualisierung. Da wächst gerade so ein Verständnis heran, dass digitale Kunst tatsächlich eine Geschichte hat und eine Geschichte, die sehr viel länger zurückreicht als irgendwie die Erfindung des Internets oder den Start von Computerproduktion oder so. Die Ausstellung heißt Electric Dreams, Art and Technology Before the Internet, wurde Anfang des Jahres in der Tate Modern in London gezeigt, ist aber eine Traveling Exhibition. Man kann sie jetzt aktuell in Turin sehen. Und das ist eine Ausstellung, die ganz viele historische Positionen vereint über die letzten 100 Jahre und zeigt eben auch die Geschichte der Kunst und Technologie und zeigt, dass die zum Teil philosophische Dimensionen hat, dass es sogar sowas wie eine esoterische Komponente gibt und dass aber ganz viele Konzepte in diesem Bereich einfach so universale Konzepte sind, mit der sich die Kunst seit Anbeginn beschäftigt. Also ein absolutes Highlight für mich, diese Ausstellung. Lowlights würde ich jetzt nicht spezifisch benennen wollen, weil ich keine Galerie oder keine Kunstschaffenden dissen möchte. Ein Lowlight vielleicht aus der Kulturpolitik. Das war die Erkenntnis, dass unser Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nicht gerade technologieaffin zu sein scheint, wenn es um die Verbindung von Kunst und Technologie geht, sondern dass er, glaube ich, sogar im Gegenteil diesem Missverständnis anhängt, was sehr, sehr weit verbreitet immer noch ist, dass Technologie ein Kreativitätskiller ist. Ja, also Big Tech, Google und Co. klauen Inhalte, KI-Modelle verarbeiten einfach irgendwelche Trainingsdaten, Bilder, die von anderen Kunstschaffenden kommen und so weiter. Ja, da ist zum Teil auch was dran, aber tatsächlich halte ich Technologie und viele Kunstschaffende tun das auch für einen der größten Kreativitätstreiber. Und ich glaube, dass wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass irgendwie KI uns alle unsere Jobs wegnimmt und Automatisierung irgendwie dafür sorgt, dass der Mensch einfach nur noch da sitzt und Däumchen dreht, was bleibt uns dann noch? Das ist die Kreativität. Und was bleibt uns dann noch? Das ist mithilfe unserer Kreativität, die Technologie zu füttern. Es würde diese Technologie nämlich gar nicht geben, gäbe es nicht unsere Vorstellungskraft, die überhaupt erst dazu führt, dass es Technologie gibt, ja? Warum sagen wir denn, wir wollen zum Mars? Und was brauchen wir dann, um zum Mars zu kommen? Dann brauchen wir Raumfahrtstechnologie, ja? Also, ihr würde es nicht geben, wenn wir nicht auf die Idee gekommen wären, wir wollen zum Mars, um mal ein Beispiel von außerhalb der Kunst zu setzen. Ja, das war so ein Lowlight für mich. Ich gehe aber davon aus, dass sich diese Haltung wandeln wird. Sie muss sich wandeln, einfach weil so viele Impulse kommen aus diesem Feld der Kunst und Technologie, die weit über die Kunst hinausreichen, die total gesellschaftsrelevant sind. Wenn wir zum Beispiel an den Einsatz von KI denken, da passiert so viel, dass ich glaube, dass diese Haltung einfach nicht länger aufrechtzuerhalten ist und dass auch die Kulturpolitik erkennen wird, was da eigentlich an ungenutztem Potenzial schlummert in diesem Bereich.
Interessant, wir nehmen Anfang Dezember auf diese Folge und heute ist tatsächlich KI-Ära von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres gekürt worden. Nämlich eben, weil, Zitat, der wachsende Einfluss von künstlicher Intelligenz für einen epochalen Wandel vergleichbar mit der industriellen Revolution steht. Also ja, im Grunde das, was du gerade beschrieben hast auch.
Ja, also was Kunst und KI betrifft, würde ich sagen, dass nächstes Jahr das Jahr der KI in der Kunst wird, weil wir da einen sehr interessanten Wandel ausmachen. Du erinnerst dich vielleicht noch an das Aufkommen dieser ersten Text-to-Image-Tools, DALL-E, Midjourney und wie sie alle hießen. Und auf einmal gab es überall diese quietschig bunten Bildchen und alle haben gesagt, oh mein Gott, was kann KI eigentlich alles für Bilder generieren? Und dann entstand diese Hype um KI-Kunst, Gott sei Dank wieder abgeflaut. Mittlerweile wissen wir, dass wo KI Kunst draufsteht, keine Kunst drin ist. Aber Kunstschaffende, ja, die haben mittlerweile einen super interessanten Zugang zu KI entwickelt, weil sie eben nicht mehr so sehr auf den Output dieser Modelle schielen, sondern sich diese Modelle selbst anschauen und was die so machen. Also nach dem Motto, the model is the message, das ist so ein geflügeltes Wort, was gerade umgeht, frei nach Marshall McLuhan, the medium is the message, was bedeutet, dass die Art und Weise, in der eine Nachricht übermittelt wird, relevanter ist als der Gehalt der Nachricht selbst. Also frei nach diesem Motto untersuchen Kunstschaffende eben KI-Modelle und schauen sich an, wie funktionieren die, woher kommen die Daten, wie werden die trainiert, wer braucht welche Modelle, wer setzt welche Modelle in die Welt, für was, was sind die Machtstrukturen dahinter, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, wie ist das Verhältnis, die Haltung der Gesellschaft zu KI-Modellen, was kann man damit alles machen? Und sie kommen halt immer mehr dem Umstand auf die Spur, dass KI eigentlich sowas wie ein gesellschaftsgestaltendes Tool sein kann, ein zukunftsvisionsgestaltendes Tool. Wir sehen zum Beispiel ganz viele so Utopien gerade, mittels KI generierte Landschaften, die oft gar nicht mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das sind so posthumanistische Szenarien, oder sind halt Szenarien, die eben nicht mehr humanzentristisch sind, sondern wo der Mensch eher als so ein organischer, gleichgewichteter Bestandteil zusammen mit anderen Organismen interagiert. Da wird dann erprobt, wie sieht denn eine Welt von morgen aus, wenn der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht? Wie sieht denn eine Welt von morgen aus, wenn sich bestimmte Species auf eine andere Weise entwickeln? Oder wie sieht die Welt von morgen aus, wenn der Mensch, der ja an sich irgendwie am Ende der Fahnenstange angelangt ist, also was unsere Evolution betrifft, unsere Biomasse ist nicht mehr weiter optimierbar. Ja, wir sind auf Ende. So, das heißt, wir müssen irgendwann aussterben. Es sei denn, wir fangen an, darüber nachzudenken, wie wir uns mit anderen Species auf andere Weise verbinden können. Und da passiert in der Kunst gerade total viel. Es gibt super interessante Visionen, die genau dem nachspüren und das weiterdenken. Und allein deshalb, finde ich, sollten auch außerhalb der Kunst Player viel mehr darauf schauen, was eigentlich in diesem Feld Kunst und KI passiert.
Also sowas wie Stichwort zum Beispiel Donna Haraway, die ja da auch als die Philosophin oder eine der wichtigen Philosophinnen in diesem ganzen Bereich ja auch zitiert wird immer wieder.
Absolut, die ist natürlich eine Heroin in diesem Bereich, für viele eine Leuchtturmfigur, aber ich würde das gar nicht so in so einem philosophischen Bereich nur sehen, sondern ich finde, dass da tatsächlich auch praktische und praktikable Ansätze entstehen. Es ist natürlich nicht Aufgabe der Kunst, irgendwie jetzt irgendwelche realitätsnahen Zukunftsszenarien zu entwerfen für andere, die dann sagen, okay, dann bauen wir das jetzt halt eben so. Ja, die Kunst hat dann auch hier keine Aufgabe, aber tatsächlich entsteht da vieles, von dem ich denke, dass da irgendwie von Biowissenschaften bis Politik wahnsinnig gute Anregungen drin stecken, die es sich lohnt, weiter zu verfolgen.
Ich könnte da jetzt gerade noch sehr viel weiter drüber sprechen mit dir, weil ich es ein sehr spannendes Thema finde und auch eine interessante Künstlerin, die genau sich mit dieser Auseinandersetzung, also Technologie, aber auch Umwelt- und Klimaschutz
Absolut. Und
Kunst auseinandergesetzt haben, die ich in Kroatien treffen durfte letztes Jahr. Genau, ich würde sagen, das ist eine schöne Aufforderung, da weiterzugehen in die Thematik und ich bin sehr, sehr gespannt, was da nächstes Jahr auf uns zukommen wird. Vielen, vielen Dank, Annika von Taube, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank dir, Sarah.
Das war's. Das Kunstjahr 2025, nicht mehr lange und wir schreiben 2026. Worauf wir uns da in der Kunst freuen können, darüber haben wir in dieser Folge gesprochen und auch, ja, welche Trends gab es in diesem Jahr, welche kommen vielleicht auch im kommenden Jahr auf uns zu. Darüber haben wir in dieser Folge gesprochen und ich glaube, es lohnt sich wirklich reinzuschauen in die Vorschau von Silke Hohmann. Ich weiß, da steckt ganz viel Arbeit drin und ja, vielleicht lässt man sich einfach treiben oder sucht gezielt was raus. In jedem Fall sollte da jede Person fündig werden. Produziert hat diese Folge Benjamin Zerdani. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Kommt gut rüber und wir hören uns dann 2026.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.